Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Thomas Krenn AG. Mein Name ist Simon Holzer, meines Zeichens Marketingleiter der Thomas Krenn. Und ich darf heute unseren geschätzten Partner und Kollegen Yannick Heimann begrüßen. Yannick, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du dir Zeit nimmst.
Ja, hi Simon. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe und ich freue mich auf unser Gespräch.
Super, perfekt. Yannick, wir und dein Unternehmen, die SysFacts AG, sind jetzt schon viele, viele Jahre Partner, arbeiten bei vielen Projekten eng zusammen. Viele unserer Kunden setzen auch auf deine unabhängige Expertise. Und vielleicht ein, zwei Takte von dir zu deiner Person, aber vielleicht auch kurz zum Leistungsportfolio der SysFacts. Und dann starten wir auch schon mit unserem heutigen Thema Managed Colocation. Yannick, bitte.
Ja, danke. Mein Name ist Yannick Heimann. Ich komme aus dem Rheinland und bin Vorstand der SysFacts AG aus Köln. Was muss man über die SysFacts wissen? Also was machen wir? Wir sind im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, der Generalunternehmer im IT-Umfeld. Das heißt, wir sind spezialisiert auf IT-Infrastruktur und unterstützen dort IT-Abteilungen, aber auch andere Dienstleister darin, ja, für den jeweiligen operativen Betrieb die IT einfach möglichst gut abzuwickeln. Unser Leistungsportfolio besteht, ich sag mal, zu 70% aus beratender Tätigkeit, Projekttätigkeit und zu 30% bieten wir verschiedene Managed Services an, um ja die IT-Abteilungen in den Unternehmen beziehungsweise andere IT-Dienstleister dabei zu unterstützen, auch in Zeiten von Fachkräftemangel ihren Job für ihre Kunden möglichst reibungslos zu erbringen.
Super, vielen Dank. Damit starten wir gleich in unser Thema ein. Yannick, wir hatten letzte Woche ein Gespräch und da ist mir ein Satz besonders hängen geblieben. Du hast gesagt, die IT verändert sich. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber du sagtest, der IT-Administrator wird zum IT-Koordinator. Da ging es im Wesentlichen um diverse Themen. Aber was steckt hinter dieser Aussage? Kannst du ein paar Takte zu dem Satz sagen, was dir da im Kopf herumgeht momentan?
Ja, klar. Also ich meine, wir wissen es ja alle, der Fachkräftemangel beschäftigt uns alle, insbesondere in der IT haben wir immer weniger Fachkräfte, aber ich habe das Ganze halt mal versucht, ein bisschen zu analysieren, woran liegt's oder was sind die Themen im Bereich der IT-Abteilung, der IT-Infrastruktur, des IT-Betriebs. Und dabei ist mir halt irgendwo gekommen, dass die letzten, sagen wir mal 20 Jahre, wenn aus meiner Perspektive, die ich irgendwie auch schon als sehr, sehr junger Mensch, als Azubi einen Blick auf die IT habe, war es einfach so, dass die IT und die IT-Abteilungen wurden im Grunde genommen geschmissen von Generalisten, die irgendwo alles so ein bisschen konnten. Der eine war ein bisschen tiefer im Microsoft-Umfeld, der andere war ein bisschen tiefer im Linux-Umfeld. Alle hatten gewisses Verständnis für Netzwerktechnologie. Und so ist man eben durchgekommen. Dasselbe gilt auch für mich. Ich meine, ich habe ganz früher im Rechenzentrum gelernt und habe da auch mal in alles so ein bisschen reingeguckt. Jetzt haben wir heutzutage so eine große, also so eine hohe Komplexität im IT-Bereich. Sag mal, selbst dieses in Anführungszeichen Randthema IT-Security ist ja so komplex, dass sich da wieder ganz viele Themen abtrennen dann eigentlich. Genauso wie Infrastruktur, da sprechen wir von Netzwerktechnik, dann sprechen wir von Servern, Open Source, Virtualisierung, dann geht's rüber in die Cloud, Hybrid Cloud und so weiter und so fort. Dass man im Grunde genommen sagen muss, gerade im Mittelstand, wo auch einfach nachvollziehbarerweise nicht die Möglichkeiten bestehen, also eine riesige IT-Abteilung mit vielen Unterabteilungen zu etablieren, da muss es sich einfach dahin entwickeln, dass die internen ITler oder der interne ITler, je nach Größe und Aufbau des Unternehmens, weniger Administrator ist als eher IT-Koordinator. Zumindest da, wo es noch nicht so gelebt wird. Das wird ja schon in vielen Unternehmen so gelebt. Denn diese Breite des Feldes, also wirklich angefangen von den typischen technischen Dingen, das AD zu verwalten, Updates einzuspielen, aber dann über ERP-Systeme bis hin zu Security und Compliance, wo es dann auch in die juristische Schiene reingeht wegen Haftungsfragen und so weiter. Und auch diese Verknüpfung von, sagen wir mal, eigentlich relativ trivialen Themen wie Backup, dann aber in Compliance-Themen, wie wer haftet denn, wenn das Backup nicht funktioniert und sowas, die erfordert eigentlich so viele verschiedene vertiefte Fachkenntnisse, dass ich persönlich halt meine, im Mittelstand, dort, wo man intern, ich sag mal, für gewöhnlich 1 bis 4 Leute oder sowas in der IT-Abteilung hat, da müssen diese Leute eigentlich eher das Ganze koordinieren und von diesen Commodity-Aufgaben befreit werden, dass sie quasi das Interesse des Unternehmens gegenüber der IT beziehungsweise dem IT-Markt vertreten können. So meine These zumindest. Weil ansonsten werden wir halt immer weiter Probleme damit bekommen, dass diese Generalisten, ich sag mal, die gehen zunehmend in Ruhestand. Aber es ist halt auch so, die vielleicht noch nicht in Ruhestand gehen, die brennen halt auch irgendwo aus, weil sie so viele Bälle versuchen, selbst in der Luft zu halten, was einfach nicht zumutbar ist auf Dauer.
Das ist ja oft eines der Argumente, wenn sich interne IT-Abteilungen gegen externe Dienstleister, wie jetzt auch dich beispielsweise, wehren, einfach die Angst, ich gebe Kompetenz ab. Aber so wie man jetzt aus deinen Ausführungen auch hört, es ist gar nicht möglich, sag jetzt mal, die Kompetenz, die eine moderne IT-Infrastruktur mit sich bringt oder diese Möglichkeiten und Anforderungen abzudecken, das sei denn, Geld wächst bei dem einen oder anderen Kollegen auf den Bäumen. Aber in der Regel ist es eben nicht so, gerade was Personal, Budget und Fachkräfte, sei jetzt mal angeht, wie du schon sagst. Das heißt, man muss zwangsweise auf bestimmte Externe zugehen, um den Bedarf möglichst zukunftsgerichtet auch decken zu können.
Genau. Und darüber hinaus ist mir auch immer wichtig zu sagen, der eigentliche Wert, den zumindest ein interner ITler und selbst wenn das je nach Unternehmensgröße wirklich jemand ist, der das quasi nur nebenher noch macht und eigentlich im Unternehmen eine andere Rolle bekleidet, das gibt's ja im KMU-Bereich auch oft. Der Wert aber von dieser Person, diese Person kann nie von einem Dienstleister substituiert werden. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich war früher selber in verschiedenen Rollen IT-Leiter in der Industrie, also im produzierenden Gewerbe. Und der Knackpunkt ist ja, diese Person, die übernimmt im Prinzip die Vermittlung zwischen dem Business und der IT. Und das Wichtige ist, dass diese Person quasi sowohl das Business versteht, also versteht, wie verdient die Firma ihr Geld und was sind da die neuralgischen Punkte, damit im Grunde die Produktivität oben bleibt, also am langen Ende der Cashflow weiterläuft. Und die auch einen Blick dafür hat, was ist los in der IT, was sind die Themen, die für uns relevant sind, welche Themen sind aber vielleicht auch irrelevant für uns, weil es wird ja auch gerne mal eine neue Sau immer durchs Dorf getrieben. Und diese vermittelnde Position mit diesem Prozesswissen aus dem Unternehmen, das kann ein Dienstleister nicht, also das kann ein Dienstleister niemals so vollumfänglich ersetzen, denn diese Person übernimmt ja quasi, also die steht ja vor dem Unternehmen und vertritt das Unternehmen in Richtung der IT, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also alles, was es da gibt, diese Person koordiniert im Zweifelsfall Systemhäuser, Hardwarehersteller, Softwarehersteller, ERP-Systemhäuser, Internetprovider und was es alles gibt. Und in dieser koordinativen Rolle, da brauchst du auch jemand, der die Interessen des Unternehmens vertritt, weil ich bin selber Vorstand von einem IT-Dienstleister, aber nichtdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass es in jedem Unternehmen jemanden geben muss, der da so ein bisschen die Governance macht und halt sagt, das ist gut für uns, das ist vielleicht auch overpowered für uns, weil das ist halt, also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich natürlich ins Autohaus gehe und der Verkäufer merkt, okay, der ist vielleicht da, ich sag mal, um sich ein Audi A3 zu kaufen, aber dem seine Taschen, die sind schon tief genug für ein A6, dann wird er natürlich alles dran setzen, mir ein A6 zu verkaufen. Und das nicht mal mit einer bösen Absicht oder so, weil der A6 ist ja auch höchstwahrscheinlich in vielen Belangen das bessere Auto. Und deswegen ist es wichtig, dass es da eine Governance ist, was dann vielleicht in solchen Fällen gerne mal die Frau oder die Partnerin ist, die und im Unternehmen dann vielleicht der IT-Koordinator, IT-Verantwortliche, der sagt, ha ja, liebes Systemhaus, das ist schön, dass es das und das und das gibt, aber wir brauchen eigentlich nur bis zu dem und dem Niveau, das ist dann ausreichend für uns. Also deswegen ist es absolut so, dass sich, glaube ich, die internen ITler keine Sorgen machen müssen und dass da auch keine Bissigkeit gegenüber Dienstleistern bestehen muss, sondern man muss seine Rolle vielleicht neu denken und tatsächlich das ist jetzt so ein schwieriges Wort, aber ich sag mal vom Mindset her ein bisschen eher auf die IT-Management-Ebene springen und ein bisschen von diesem Hands-on-Gedanken wegkommen. Weil man Hands-on, wie eben gerade erwähnt, man wird's nicht alles beherrschen können, Hands-on. Und dann macht man vielleicht alles immer nur so ein bisschen, weil man überlastet ist und dann kommt's zu Unregelmäßigkeiten, dann kommt's möglicherweise zu Zwischenfällen, die wir alle vermeiden wollen.
Heute wollen wir uns über dieses Thema Managed Colocation unterhalten. Da sprechen wir ja, sag jetzt mal, von einem ganz speziellen Fall, wo man, sag jetzt mal, die Hands-on-Mentalität ein bisschen abgeben muss. Wir als Thomas Klein, als Hardwarehersteller, bekommen natürlich, gerade auch auf Basis deiner Ausführungen, viele unterschiedliche Anforderungen unserer Kunden genannt. Eben, die Hardware ist bei weitem nicht mehr immer, sag jetzt mal, der alleinige Ansatz, mit dem Kunden auf uns zukommen. Der Bedarf ist sehr, sehr heterogen bzw. sehr breit angelegt. Und gerade auch dieses Thema Colocation wurde und wird immer öfter genannt. Und Yannick, mit dir haben wir jetzt einen Partner an der Hand, mit dem wir auch ein entsprechendes Angebot gestrickt haben. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, aus deiner Perspektive, wann eignet sich Colocation als Ergänzung oder als Ersatz für bestimmte interne Aufgaben?
Also ich möchte nur für die Zuhörer ein bisschen weiter ausholen. Also wie kam überhaupt das Thema Colocation bei mir persönlich auf? Ich mache es ganz kurz. Ich war früher IT-Leiter in einer Unternehmensgruppe in Süddeutschland, produzierendes Gewerbe, circa 10 Produktionsstandorte. Und wir haben uns die Frage gestellt, an den Produktionsstandorten, die waren alle sehr ländlich gelegen, Internet, zwar schon Glasfaser, aber eben nicht Knoten- und Kantendisjunkt, also nicht voll redundant. Serverräume alle eher so, naja, weil eben sind eigentlich Produktionsstätten, also Staub in der Luft, Fett in der Luft, wie es halt eben so ist im metallverarbeitenden Gewerbe oder im Kunststoffgewerbe. Wir haben da eben sehr viel abgedeckt vom Spektrum her, also das Unternehmen, für das ich tätig war. Und dann haben wir uns gesagt, ja, das ist irgendwie hier alles nicht so toll. Und wenn wir die IT an einem Standort haben, dann hängen auch alle anderen Standorte an diesem Standort. Also zentralisieren wir das Ganze doch im Rechenzentrum und binden dann die Standorte quasi sternförmig ans Rechenzentrum an. Haben wir uns gesagt, okay, schön, dann machen wir das so. Und das hat sich sehr, sehr, sehr stark bewährt, weil wir eben nicht nur diese Unabhängigkeit von den teilweise auch was Stromversorgung etc. angeht, problematischen Produktionsstandorten erreichen konnten, sondern wir wussten auch wirklich, das Herz unserer IT steht an einem Ort, der auf vielfältige Weise, da gehe ich gleich darauf ein, dafür geeignet ist. Nämlich ein Rechenzentrum, und zwar ein professionelles. Das ist so die Herkunft von dieser Sache, und ich wollte das einfach gerne auch mit euch in ein gemeinsames Portfolio aufnehmen, weil ich gemerkt habe, wie sehr wir damals davon profitiert haben, dann in vielen Fällen. Das heißt, ich habe jetzt hier den ersten Case schon mal genannt. Wenn ich sage, ich habe mehrere Standorte, die Standorte sind alle nicht wirklich dafür geeignet, da seriös eine IT zu betreiben, also suche ich mir einen zentralen Standort. Das ist der eine Case, dass ich sage, eben sternförmiger Aufbau. In der Mitte ist quasi das Rechenzentrum, also die Co-Location, und ich binde auf verschiedenste Art und Weise. Das geht per VPN, das geht per SD-WAN, das geht im Zweifelsfall aber auch per Standleitung meine Standorte dann quasi als Satelliten an. Das ermöglicht mir natürlich schon mal eine sehr starke Konsolidierung meines IT-Betriebs sowohl im Sinne von Hardware-Management, Software-Management, Stromversorgung, Klimatisierung, Gebäudesicherheit und so weiter. Und ich bin natürlich automatisch auf einem viel höheren Niveau unterwegs und habe auch einfach Zertifizierungen und Standards, die ich mir damit mitkaufe. Ein anderer Punkt kann sein, dass ich sage, ich möchte so eine Co-Location als Zweitstandort für ein Disaster-Recovery-Konzept. Das heißt, ich habe meinen Standort, an dem läuft meine IT. Ich bin damit auch soweit zufrieden, was Räumlichkeit angeht, was die Zuverlässigkeit der Räumlichkeit angeht. Aber ich möchte einfach Disaster-Recovery-Gründen einen Zweitstandort, der dann auch wirklich deutlich abgetrennt ist, viele hundert Kilometer gegebenenfalls, um dort entweder nur ein Offsite-Backup hinzuspielen und somit einen Plan B zu haben bei Krisenereignissen wie Bränden, Überschwemmungen und dergleichen, oder aber auch einen Notfallbetrieb realisieren zu können, dass ich sage, wenn aus welchem Grund auch immer mein Primärrechenzentrum quasi hinüber ist, also auch aus einem technischen Grund natürlich, nicht nur Krisenfälle, dann habe ich einen Zweitstandort, an dem ich einen Notfallbetrieb realisieren kann. Das können solche Gründe sein. All in all würde ich sagen, unser Ziel mit diesem spezifisch mit euch konzipierten Co-Location-Konzept war, dass wir sagen, wir finden eine ideale Mischung aus den Vorteilen der Cloud beziehungsweise des Hostings. Ich meine, die Cloud ist der Computer von jemandem anderen, das wissen wir ja schon. Und einer On-Prem-Umgebung, über die ich eben eine hohe Autorität habe. Wie ist die Hardware ausgerüstet? Wie lange nutze ich die Hardware und dergleichen?
Im Wesentlichen die Kombination zweier Welten. Zum einen die, sag ich mal, individuelle Hardware, die ich bei uns, bei der Thomas Krenn bekommen kann. Und auf der anderen Seite die perfekten Rahmenbedingungen für meine IT-Infrastruktur in deinem Rechenzentrum.
Ganz genau. Und wir haben uns dann eben überlegt, auch wieder aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mal so ein Rechenzentrum aufgebaut habe. Ich habe dann später als Freiberufler viele solcher Rechenzentren aufgebaut, aus dieser Erfahrung raus. Und da habe ich eben gemerkt, man hat natürlich einen gewissen Sockelaufwand. Das heißt, Co-Location bekommt man überall, das ist kein Problem. Da miete ich eben irgendwo einen halben Serverschrank oder einen Serverschrank oder auch nur eine Höheneinheit. Und das ist, da sind wir ganz ehrlich und ganz realistisch, da gibt es viele Anbieter. Das, was wir anders machen wollten, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen die Einstiegshürde möglichst gering machen und das Ganze soll möglichst praxistauglich sein. Denn im Endeffekt, wenn ich mir jetzt irgendwo drei Höheneinheiten anmiete, da einen Server reinstelle und dann habe ich eine öffentliche IP. Ja gut, dann habe ich einen Server mit einer öffentlichen IP. Das weißt du, das wissen die Hörer, das weiß ich, das bringt mir erstmal nicht so viel im Business-Umfeld, sondern das, was ich ja brauche, ist irgendwo dann ein LAN, was ich dort im Rechenzentrum habe. Ich brauche eine Anbindung nach außen, ich brauche eine Anbindung an meinen Standort gegebenenfalls, ich brauche Switches und so weiter und so fort. Das ist normalerweise die Einstiegshürde, dass ich einfach sage, naja, unter einem halben Schrank macht es relativ wenig Sinn und dann baue ich mir da im Prinzip eine IT-Infrastruktur auf. Also das heißt, dann habe ich da eine Firewall. Die Firewall hängt an dem Internet-Uplink, den ich zur Verfügung gestellt bekomme vom Carrier, der im Rechenzentrum verfügbar ist. Die Firewall hängt am Switch. Am Switch hängen auch meine Server und dann habe ich da quasi meine kleine IT-Umgebung meine kompakte IT-Umgebung. Das ist aber natürlich mit einer gewissen Einstiegshürde verbunden. Deswegen haben wir dieses Co-Location-Konzept mit gewissen Services angereichert, um diese Einstiegshürde möglichst gering zu gestalten. Das ist dann angefangen von dem Thema Managed Networking, dass wir einfach sagen, hey, du kannst Server zu uns ins Rechenzentrum stellen. Wir verwalten das natürlich auch auf der physikalischen Ebene alles für dich. Und du kriegst von uns frei nach Bedarf Gigabit, 10 Gigabit, 25 Gigabit, 100 Gigabit Netzwerkports geschaltet. Diese Ports sind in einem oder mehreren VLANs von dir. Das heißt, da kann keiner reingucken. Das ist natürlich so konzipiert, dass das Ganze mandantenfähig ist. Somit hat der Kunde dann schon mal den Vorteil, dass er sich bei euch einen Server kauft und nicht sich noch drum kümmern muss, wie mache ich denn das Switching im Rechenzentrum. Der Kunde kann so einfach bei uns ein redundantes Networking in der Geschwindigkeit seiner Wahl zukaufen. Das Ganze geht dann weiter im Bereich Firewall, dass man auch da sagen kann, wenn man erstmal einen kleinen Use Case hat und keine dedizierte eigene Firewall dort aufstellen möchte. Man kann natürlich auch bei euch eine OpenSense kaufen. Man kann aber auch erstmal für einen ganz kleinen Use Case bei uns eben das Firewalling einkaufen. Und das Ganze geht dann über verschiedene andere Services. Da würde ich dann gleich tiefer drauf eingehen. Aber das ist eben die Idee, dass wir sagen, wir wollen diese Einstiegshürde in den Rechenzentrenbetrieb für kleine und mittlere Kunden ja so weit herabsetzen wie möglich und das Ganze so komfortabel gestalten wie möglich, damit man da nicht sich erstmal quasi ein IT-technisches Denkmal bauen muss, bis das funktioniert.
Wenn ich jetzt Interesse an entsprechenden Lösungen habe, der Weg ist ja relativ einfach bzw. bekannt. Wer sich schon mal bei uns im Online-Shop ein bisschen durchgeklickt hat, der kennt den Konfigurator, der kennt die Logik hinter dem Konfigurator. Und unterm Strich werde ich in Zukunft auch hier den Absatz Manage Co-Location finden mit den von dir angesprochenen Services. Ich konfiguriere mir meine Hardware wie gehabt, wie gewohnt, wie gewünscht und wähle entsprechend Co-Location plus die entsprechenden Service-Pakete von dir aus. Wie geht's dann weiter? Also ich habe jetzt meine Hardware konfiguriert, möchte gerne zusätzlich ein Co-Location-Angebot. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Auf was wartet der Kunde dann?
Ja, also im ersten Schritt wird der Kunde von uns kontaktiert um einfach die Rahmenbedingungen abzustecken. Hintergrund ist, dass gewisse Kosten einfach sehr volatil sind. Da geht es vor allem um den Stromverbrauch und den Bedarf an Bandbreite. Wir wollen da bewusst jetzt erstmal nicht in gruppierte Pakete gehen, um einfach den Kunden wirklich die Möglichkeit zu geben, uns seinen Case zu schildern und dann für ihn die effizienteste Lösung zu finden. Denn es gibt beispielsweise Kunden, die brauchen eine hohe Bandbreite, aber nicht so viel Traffic, weil die nur ab und zu irgendwie große Datenmengen möglichst schnell übertragen wollen. Es gibt den umgekehrten Fall, dass man sagt, naja, eine Bandbreite von einem Gigabit ins Internet reicht uns völlig, aber wir übertragen halt wirklich 12 Stunden am Tag beziehungsweise in der Nacht höchstwahrscheinlich Daten und da kommt richtig was zusammen an Traffic. Deswegen brauchen wir dafür eine Lösung. Oder Spezialbedarfe wie beispielsweise das Hosting von CAD-Umgebungen. Da sind die Grafikkarten natürlich sehr, sehr energiehungrig. Da schaut man dann auch, dass man für den Kunden die richtige Lösung findet. Was ist die Leistungsaufnahme in Watt der Server? Was ist die erwartete Verbrauch in Kilowattstunden und wie kann man das in ein optimales Konzept für den Kunden gießen? Deswegen erstmal die Rücksprache. Darauf gibt es dann sofort ein Angebot. Also der Kunde weiß dann schon auch sofort, was er bezahlt. Wir können das dann in der Regel auf verschiedene Wege lösen. Und was dann passiert, wenn man sich dazu entscheidet, ist im Endeffekt so, der Server wird bei euch hergestellt, wird direkt zu uns ins Rechenzentrum transportiert, von unseren Leuten eingebaut. Also das ist quasi eine Leistung von uns, die da immer dabei ist und dann nach den Vorgaben des Kunden eben in Betrieb genommen. Das kommt dann ganz darauf an, ob der Kunde eben sagt, hier, ich bringe meine eigenen Switches, ich bringe meine eigene Firewall, ich möchte aber, dass ihr das für mich einbaut und in Betrieb nimmt, mal grundsätzlich, dass ich das dann bequem aus dem Büro raus konfigurieren und verwalten kann. Oder eben der Case, dass der Kunde sagt, ich bestelle mir jetzt wirklich bei Thomas Krenn beispielsweise mal einen dicken Backup-Server und ich möchte, dass die Internetanbindung, das Firewalling und das Switching von der Sysfacts gemacht wird. Das ist zum Beispiel so ein gängiger Case. Also um mal kurz auf den dicken Backup-Server einzugehen. Von den laufenden Kosten, insbesondere dann, wenn ich wirklich ein großes Backup machen möchte, dann bin ich natürlich von den laufenden Kosten bei hohen Datenmengen deutlich günstiger unterwegs, wenn ich mir bei euch einen Server kaufe oder lease und dann dazu die Co-Location einkaufe, wo ich dann sage, wenn es ein richtiges Vieh von Server ist, habe ich vielleicht 4 Höheneinheiten. Die 4 Höheneinheiten plus eine Gigabit-Internet-Anbindung plus der entsprechende Stromverbrauch, das ist kostentechnisch nicht die Welt. Wenn man dann bei euch einen Server ausrüstet, wo es wirklich weit in den dreistelligen TB-Bereich geht und dann nehme ich diese Kosten und rechne die durch eine Lebensdauer von 36 oder 48 Monaten, dann habe ich beispielsweise ein Backup, was viel, viel, viel günstiger ist als alle zur Verfügung stehenden Cloud-Lösungen. Und wenn ich sowieso weiß, dass ich wirklich zig TB oder sogar hunderte TB an Daten vorhalten möchte, dann profitiere ich ja auch nicht von der Skalierbarkeit der Cloud. Also das heißt, das Argument für die Public Cloud ist ja die Skalierbarkeit. Ich bezahle viel, wenn ich viel benutze. Ich bezahle wenig, wenn ich wenig nutze im Verhältnis. Wenn ich aber sowieso weiß, dass mein Grundbackup 150 TB groß ist und dass ich mit inkrementellen Backups dann nach einem Zyklus auf 220 TB bin, dann macht es viel mehr Sinn, wenn ich das in dieser Kombination löse. Ich kaufe mir den Server, ich habe meinen Support von Thomas Krenn. Der Server geht, ohne dass ich mir die Finger schmutzig machen muss, ins Rechenzentrum, wird dort für mich in Betrieb genommen. Bei Bedarf auch bis auf Applikations- und Betriebssystemebene. Also wir richten da auch gerne den Server komplett beispielsweise als Veeam-Repository ein. Das ist gar kein Thema. Das machen wir im Rahmen unserer Serviceangebote. Und dann habe ich eben für einen klar kalkulierbaren Preis auf 48 Monate höchstwahrscheinlich für unter 1.000 Euro im Monat hunderte von TB Speicher.
Das heißt im Wesentlichen, je nach Einsatzzweck wird auch, sei es mal dann eben bewertet, eignet sich diese Lösung im eigenen Rack zu Hause oder im Rechenzentrum der Sysfacts AG. Aber sei es mal, die Welt ist ja natürlich nicht rosarot. Wann würdest du sagen, eignet sich Managed Colocation weniger und ich sollte auf eine andere Lösung setzen?
Also, um ehrlich zu sein, weniger eignet sich es natürlich dann, wenn ich eine Applikation, eine Anwendung habe, die wirklich von echter Skalierbarkeit der Cloud profitiert, zum einen. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Startup gründe, ich programmiere eine Software, die wirklich nativ skalieren kann auf der Cloud, also die im Lastfolgebetrieb funktioniert, dann macht es mehr Sinn, irgendeinen Cloud-Provider zu verwenden. Das muss ja kein US-Provider sein, da gibt es ja auch gute Provider in Deutschland und in Europa. Aber wenn ich in meiner Applikation wirklich schon in der gesamten Architektur diesen Lastfolgebetrieb vorgesehen habe, dann bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich wirklich durch Infrastructure as a Service profitiere, weil ich einfach sage, okay, nachts konsumiert meine Applikation dann so gut wie nichts und skaliert auch entsprechend runter, so dass ich Geld spare. Also das ist der eine Case. Der andere Case ist der, wenn ich sage, ich habe eine Fabrik, eine Produktionsstätte. Es wird nur an der Produktionsstätte produziert und auf absehbarer Zeit wird auch nirgendwo anders produziert. Dann würde ich persönlich strategisch gesehen eher da rein investieren, dass ich an der Produktionsstätte einen vernünftigen Serverraum habe. Das heißt mit zuverlässiger Stromversorgung, USV, Klimatisierung, Raumsicherheit, einer Kamera. Anstatt, dass ich mich ins Rechenzentrum setze mit meinem Operativbetrieb. Denn sind wir ehrlich, und so ehrlich bin ich, dann hänge ich meinen ganzen Operativbetrieb an die Internetleitung. Das macht keinen Sinn, wenn ich irgendwo einen Standort habe, wo beispielsweise 100 Leute im Werk arbeiten, wo Maschinen für Millionen rumstehen und so weiter. Und ich hänge dann meinen Betrieb an die Internetleitung, weil mein ERP-System im Rechenzentrum gehostet ist. Dasselbe gilt auch genauso für die Cloud im Übrigen. Also das ist der zweite Punkt. In diesem zweiten Punkt würde es vielleicht Sinn machen zu sagen, ich mache ein Disaster Recovery in der Managed Colocation, indem ich sage, gut, da habe ich meinen Offsite Backup, da habe ich vielleicht sogar noch einen Hypervisor stehen, auf dem ich meine VMs synchronisiere, so dass ich, wenn es in diesem hypothetischen Werk zu einem schweren Zwischenfall kommt, einen Notbetrieb aus dem Rechenzentrum starten kann. Das wäre dann wieder eine Möglichkeit.
Ja, also man hört es, es gibt viele, viele ganz individuelle Anforderungen und Möglichkeiten, wie man mit der IT umgehen kann. Im Speziellen in Bezug auf Managed Colocation. Vielleicht noch abschließend ein paar Worte, Yannick. Über das Rechenzentrum haben wir jetzt viel geredet. Speziell in deinem Fall, welches Rechenzentrum nutzen wir für Managed Colocation? Was kannst du ein paar Eckpunkte nennen für denjenigen, der jetzt sagt, ja gut, eure Hardware, eure Dienstleistungen alle ehren, aber wo steht dann konkret meine Hardware?
Klar, das können wir ganz konkret machen. Und zwar, wir sitzen in Frankfurt im Osthafen in den Rechenzentren, die zu Interaction bzw. Digital Reality gehören. Das sind sogenannte carrier-neutrale Rechenzentren. Das heißt, dort haben dann Unternehmen wie wir die Möglichkeit, sich Cages einzurichten und so auszustatten, wie wir das brauchen und wollen, was die Energieversorgung angeht. Die Gebäude sind natürlich 24/7 überwacht und zwar wirklich mit Sicherheitspersonal, was dort unterwegs ist. Es gibt ein Red Zoning, das heißt, es gibt Hochsicherheitsbereiche gegebenenfalls. Und also das ist alles auf höchstem Niveau. Wir sind kürzlich auch umgezogen in das neueste Gebäude dort. Großer Vorteil vom Standort Frankfurt insgesamt und von Interaction beziehungsweise jetzt seit kurzem Digital Reality im Speziellen ist natürlich die Carrier-Neutralität. Das heißt, dort ist der Internetknotenpunkt unter anderem der DKIX und wir haben die Möglichkeit, mit so gut wie jedem Carrier ein Peering dort einzugehen. Das bedeutet, es gibt viele eher regionalere Rechenzentren, die werden dann betrieben beispielsweise von einem regionalen Hosting-Unternehmen oder einem regionalen Versorgungsunternehmen, was dann vielleicht noch einen Internet-Carrier dranhängen hat. Also sowas wie zum Beispiel NetCologne in Köln. Da ist immer so ein bisschen der Nachteil in der Flexibilität. Man kriegt da quasi das Internet dann nur von dem jeweiligen Carrier. Das heißt, Internet kriegt man, das ist schön und gut. Wenn man aber spezielle Anforderungen hat, dann ist dieser Aspekt der Carrier-Neutralität ein ganz toller. Und zwar, wir haben beispielsweise Kunden, die sitzen in der Pfalz und haben dort Glasfaser vor Ort von der Pfalzcom. Das ist ein lokaler Carrier. Alle lokalen Carrier haben im Grunde genommen einen POP, in Frankfurt am D-Kix, um quasi ins Internet zu kommen. Und so können wir Standleitungen realisieren für unsere Kunden. Das heißt, der lokale Carrier weiß dann, der Kunde möchte eigentlich quasi nur zu uns ins Rechenzentrum und geht von dort an dann weiter ins Internet. Und deswegen kriegt er dort für deutlich weniger Geld, deutlich höhere Bandbreite in einer höheren Verfügbarkeit, weil es im Grunde genommen als Verlängerungs-, also die, das, seine Glasfaser fungiert nicht als Internetanschluss, sondern als Verlängerungskabel nach Frankfurt, wenn man so will. Dort steht dann die Firewall und dann geht's erst ins Internet für die Firma. Das ist der große Vorteil einfach an den carrier-neutralen Rechenzentren in Frankfurt. Dann hat's natürlich auch so ein paar andere Vorteile. Klar, diese Gebäude sind hochgradig zertifiziert, gegen also Brandschutz mit entsprechenden Löschgasanlagen, also das heißt nicht unter Einsatz von Wasser natürlich, Sicherheitskonzepte, Klimatisierungskonzepte, vielfach redundante Stromversorgung und da das ist natürlich alles in Zertifikaten im Grunde genommen dargelegt. Also das heißt, da gibt's dann ständige Tests der Notstromanlagen, ständige Tests der Notstromdiesel. Das ist dann auch mal sehr beeindruckend, wenn die da angehen, wenn man zufällig da ist. Ja, also das heißt, im Grunde genommen auf höchstem Niveau.
Bestens ausgestattet. Ja, vielen Dank für deinen Einblick. Vielen Dank für deine Erklärungen und Hintergründe zum Thema Managed Colocation. Sollte es jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern noch Fragen geben, dann darf ich Yannick wärmstens empfehlen, alternativ natürlich immer gerne auch auf den jeweiligen Vertriebsberater bei der Thomas Renner AG zu gehen. Es ist ein komplexes Thema, es bedarf einiger Detailabsprachen, aber umso wichtiger ist, dass der persönliche Ansprechpartner immer greifbar ist. Von dem her, Yannick, vielen Dank und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Vielen Dank, Simon. Thank you.